Jo, was ist Kirche wirklich? Das ist der Titel von dieser Serie. Warte, ich muss noch ein bisschen über. Danke vielmals. Super. Merci. Und das ist daraus eigentlich entstanden, aus dieser Corona-Zeit. Weil ich weiß nicht, wie es euch ist gegangen, aber während dieser Corona-Zeit habe ich mich schon gefragt, was ist denn Kirche eigentlich? Weil die Predigt daheim auf dem Sofa hören und schauen, ist eigentlich noch gäbig. Oder? Es ist noch gemütlich, man kann gleich aus dem Wecker läuten vielleicht, oder du hast ausgeschlafen, du kannst aus dem Bett rollen, hast noch einen Kaffee und ein Gipfel und hängst es mal so auf dem Sofa und hörst mal YouTube an und schaust mal, was der Joel dir heute erzählt. Ich muss sagen, ist ja schon noch verlockend, oder? Und dann kommt ja dann schnell mal die Frage auf, ja, was ist denn Kirche wirklich? Ist es einfach die Predigt am Sonntagmorgen? Ist es das gemeinsame Lobpreis machen? Ist es die Gemeinschaft? Ist es das ICF, das Gebäude, eben das Dertsein? Was ist Kirche wirklich? Und so haben wir, ist wie die Serie entstanden, so haben wir die ein bisschen entwickelt und haben gedacht, hey, komm, das schauen wir jetzt an, nach dieser Corona-Zeit, dass wir uns wirklich überlegen, hey, was ist der Wert von Kirche und was ist der Sinn auch von dem? Und darum sind wir jetzt drinnen und letzte Woche hat der Joel gestartet schon die Serie, dass es eben eine dynamische Bewegung ist und nicht eine starre Institution. Und heute wollen wir zusammen anschauen, Kirche, ein Team von Jesus-Nachfolgern. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, ein Team von Jesus nachfolgen, sind mir schon ein bisschen Torberg gestanden. Weil das Wort Team und Teambildung und Teamarbeit hängt mir manchmal einfach ein bisschen zum Hals auf. Ich bin Sozialarbeiterin und der besteht alles aus einem Team. Und in der Teamsitzung machst du eine Runde, wie es uns geht, jedem Einzelnen. Oder? Und du hast Teambildungstage, für irgendwie die weiteren zu entwickeln und zusammen unterwegs zu sein. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber bei uns ist das, glaube ich, manchmal auch ein bisschen too much. Und darum habe ich manchmal das Gefühl, hey, nein, nicht schon wieder irgendein Team oder irgendetwas, sondern ich werde auch mal allein. Aber ich habe mir dann überlegt, ja, warum eigentlich Team, also könnte es vielleicht eben auch passen für Kirche, für Gemeinschaft. Und habe dann mit dem auch auf den Grund gegangen und habe gemerkt, dass es eben eigentlich schon treffend ist. Weil ein Team, die Definition von Team, ist eine Gruppe von Individuen, die zusammen auf ein Ziel hinarbeiten oder gemeinsam eine Aufgabe lösen. Und dann habe ich mir das überlegt und gedacht, okay, ein Team ist jemand, der gemeinsam ein Ziel erreicht. Ich bin vor 2 Wochen Velofahren in die Veloferien und wir waren zu dritt und wir sind mit dem Velo von Basel an Genfersee gefahren auf Nyon. Unser gemeinsames Ziel war, den Genfersee zu erreichen. Ganz ehrlich, ich hätte es grundsätzlich schon allein machen können. Willst du, oder? Könntest du eigentlich schon, irgendwie, wenn du wirklich einen starken Willen hast. Aber ich habe gemerkt, das Team, dass wir das gemeinsame Ziel haben, dort anzukommen und dass wir gemeinsam die Aufgabe lösen, all die Höhenmeter zu überwinden, wo ich gar nicht gewusst, dass der Jura so viel höher hat und so viele Höhenmeter. Also noch schnell einfach für uns zu loben, wir haben 6100 Höhenmeter gemacht in 5 Tagen. Mit dem Velo, hä? Genau. Und habe ich gemerkt, okay, wir sind ein Team, und wir haben gemeinsam das Ziel, dort anzukommen. Und ich habe das wie auch versucht zu übertragen. Also wenn wir ein Team sind von Jesus-Nachfolgern, dann sind wir ja eine Gruppe von Individuen, die gemeinsam eben dem Jesus nachfolgen. Und wir als Christen, wir als Nachfolger, haben irgendwo das gemeinsame Ziel, oder? Und das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und einmal dürfen wir mit ihm im Himmel sein. Und das ist unser Ziel, ihm dort herzukommen und den Lauf zu vollenden, wie das der Paulus beschreibt. Und irgendwo gibt es ja auch in dem eine Aufgabe zu lösen. Und das heisst eben, was ist denn genau Nachfolge? Wie sieht das aus? Wie lösen wir das? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist das ja plötzlich nicht mehr so klar. Wie leben wir jetzt unser Christsein? Was heisst es eigentlich genau, Jesus nachzufolgen? Und darum ist wie das Team, als Team Jesus nachfolgen, die Betitelung eigentlich ganz treffend, wenn wir wie gemeinsam das so machen und eben als Team unterwegs sind. Und ich glaube, schlussendlich geht es nicht einfach jetzt nur um das Wort Team, sondern es will eigentlich darstellen, dass wir gemeinsam als Gemeinschaft, als Gruppe unterwegs sind. Und eben nicht jeder einzeln als Individuum, sondern als zusammen. Und das Spannende ist, wie in der Bibel zum Beispiel das Wort Kirche gebraucht wird. Also auf Griechisch heisst es Ekklesia. Und das ist das Wort für Gemeinde. Und das heisst eigentlich Volksversammlung, also die Gemeinschaft der Gläubigen. Also Kirche haben sie wirklich das genannt, Ekklesia, wie die Kirche so bedeutet, dort, wo sich Leute getroffen haben, dort, wo sie in der Gemeinschaft Nachfolger von Jesus sind zusammen unterwegs waren. Und das können, also es wird unterschiedlich gebraucht, auch in der Apostelgeschichte, einerseits für die lokalen Leute, also die sich wirklich in den Häusern zusammen haben getroffen, die Gläubigen, die haben sich in der Gemeinde getroffen, das ist Ekklesia gebraucht, aber auch, wenn sie gesamthaft von den Gläubigen, dann zumal noch vor allem Israel genannt haben, aber auch dann, wo die Nicht-Juden, also die Heiden, die dazukommen, ist dann auch Ekklesia wird auch das Wort gebraucht, wenn sie von allen Gläubigen, von wenn sie zusammengekommen haben, geredet. Und das finde ich spannend. Also wirklich, Kirche an sich schon in der Apostelgeschichte wird wieder so gebraucht. Das ist eine Volksversammlung, ist eine Zusammenkunft von Gläubigen. Ein Team, das zusammen unterwegs ist. Und Nachfolger von Jesus, früher, also zu Zeiten von Jesus, waren das eigentlich die Jünger gewesen, oder? Sie wie die Nachfolger sind. Man kann sie Jünger benennen, man kann sie Nachfolger nennen. Und erst später, und zwar das ist in der Apostelgeschichte 11,26, werden sie eigentlich das erste Mal Christen genannt. Das finde ich auch noch spannend. Und ich möchte das schnell vorlesen. Und zwar, wo eben nachher, wie die erste Gemeinde entstanden ist unter Nichtjuden, haben sie sie nachher umgenannt. Und es steht sogar so in der Bibel, in der Apostelgeschichte 11,26, die wollen, dürfen gerne auf dem Handy Bibelstellen mitlesen, nachlesen, wie es euch einfacher geht. Und da steht, in Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Spannend. Weil, ich habe dann ein bisschen nachgelesen, es hat mich interessiert, ja, warum denn plötzlich Christen? Und sie haben wie das Gefühl gehabt, dass wir können jetzt die nicht auch Jünger nennen oder wie soll ich sagen, Gläubige, oder man muss ein anderes Wort haben, wo jetzt plötzlich nicht Juden noch dazukommen. Braucht man wie ein neues Wort. Also können wir nicht alles im Gleichen haben. Und darum haben sie das nachher wie Christen, also Christen genannt, und das war dann zumal eigentlich mehr negativ gewesen. Weil so, der Christ ist fast mehr so, oh, der ist jetzt auch so ein Christ. Also das ist eigentlich mehr so als auch ein Schimpfwort irgendwo benannt worden, betitelt worden. Genau, darum. Also es heisst, Nachfolger, Jünger, Christen ist irgendwo das Gleiche. Also kann man als Gemeinsames anschauen. Und die Frage ist dann eher, ja, was ist denn so ein Jünger? Was ist denn so ein Christ? Wie sieht denn die Nachfolge aus? Und zu Zeiten von Jesus, oder ja, vom Neuen Testament, war wirklich ein Jünger gewesen, also eigentlich ein Schüler. Ein Schüler, der jemandem ist nachgefolgt, der von jemandem die Lehre und die Praktiken gelehrt hat. Oft waren das die jüdischen Rabbis, die ihre Jünger hatten. Und die Schüler haben eigentlich geschaut, was der Rabbi macht und wie sich der, wie der lebt, wie der sich verhaltet, und haben das von ihm abgeschaut und umgesetzt und so gelehrt. Und so ist das ja wie nachher oben Jesus gewesen. Jesus hat seine 12 Jünger gehabt. Und sie waren mit ihm unterwegs. Sie haben von ihm gelernt, wie er lebt. Sie haben aufgesogen, was er ihnen gelernt hat. Und er hat sie nachher auch herausgefordert zum Umsetzen. Und zwar hat er sie ja dann wirklich auch rausgeschickt, bewusst, hey, und jetzt geht in die Dörfer, treibt Dämonen aus und tut, was ihr bei mir gesehen habt. Und ich weiss nicht, wer von euch das kennt, das WWJD-Bändeli. Und ich glaube, das geht fast ein bisschen da sein. Was ist ein Jünger, oder? Es hat doch die Bändeli gegeben, die sagt, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wo ich finde, eigentlich ganz ein guter Erinnerungspunkt ist, gegen die Jüngerschaft, oder wenn man Jünger ist oder Nachfolger von Jesus, sich aber wieder zu überlegen, in dieser Situation, was hat jetzt Jesus gemacht? Wie würde Jesus reagieren? Was würde Jesus tun, jetzt gerade? Und wie eben immer auf den Jesus schauen, wie er sein Leben gelebt hat. Und das gilt eben genauso für uns heute, wenn wir jünger sind, immer wieder auf Jesus zu schauen. Wie hat Jesus gelebt? Was hat Jesus da? Wie hat er reagiert in Situationen? Und wie kann ich das jetzt eben vielleicht jetzt gerade umsetzen? WWJD. Und darum finde ich, ist ein wichtiger Punkt, wirklich ein Jünger ist jemand, oder wir als Jünger, wir hören, wir schauen, wir lernen von Jesus und wir setzen auch um. Und ich glaube, das ist wichtig. Und so als Jünger unterwegs zu sein, ich weiß nicht, wie es euch geht, hat es Höchst und Tiefs. Manchmal ist es einfacher, manchmal geht es ring und wir erleben Gott und es ist super und es ist schön. Und manchmal hast du Zeiten, wo du denkst, macht das überhaupt Sinn? Was mache ich da überhaupt? Jesus ist ja so weit weg und ich spüre ihn nicht und ich sehe ihn nicht und sowieso. Ich kenne die Zeiten. Und wo du manchmal überlegst, ja, was bringt es? Und ich glaube, genau dort, in diesem Punkt, kommt eben das Team, kommt die Gemeinschaft, kommt die Gruppe ins Spiel. Wir lesen im Hebräer 10, 23, dass der Verfasser wirklich die Hebräer herausgefordert hat, eben die Gemeinschaft nicht zu verpassen, sondern dran zu bleiben, und zwar aus folgendem Grund. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Wie er schreibt, manchmal ist es schwierig, an dieser Hoffnung festzuhalten, wie als Jünger so unterwegs zu sein. Und darum sagt hier der Verfasser der Hebräer, hey, versäumen die Zusammenkünfte nicht, für dass wir uns gegenseitig anspornen können, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Ich habe zwei Brüder, die zwei Jüngsten, das sind Zwillinge. Und ich sehe das bei ihnen, sie sind immer zu zweit, oder? Also schon, sie haben schon ihr eigenes Leben auch, aber grundsätzlich sind sie zu zweit aufgewachsen und haben auch immer in der Schule. Und der Vers auf ihrer Geburtsanzeige, und das finde ich auch spannend, war Prediger 3,9. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und ich habe das bei meinen Brüdern gesehen. Sie sind zu zweit, haben die Schulzeit zu zweit machen, haben viele Kollegen zu zweit gehabt, sie waren viel zu zweit unterwegs gewesen und haben sich durch das auch sehr können unterstützen und ermutigen. Gerade wenn vielleicht einer im Abseits ist gestanden, ist drunter gekommen, hat er immer einen gehabt, der zu ihm gestanden ist. Sie haben dann ermutigt, sie haben dann auch viel Verdeckung gegeben. Das gehört auch dazu, glaube ich, Geschwister. Und das geht bis jetzt. Also, der eine ist nachher für ein Jahr auf England, hat er ein Jahr Bibel-Worship-Schule gemacht. Und ich glaube, die haben jeden Tag kurz zusammen telefoniert oder irgendwie Kontakt gehabt. Für der eine hat vielleicht gesagt, du, scheiss mich gerade an, das ist schwierig. Und dann weiss der andere und hat den anderen unterstützen oder beten oder weiss auch nicht was. Und manchmal ist es schon nur, wenn man mit jemandem redet, der dich gut kennt, ist das ermutigend. Auch wenn das jetzt nicht super geistlich ist oder der Heilige Geist gerade kommt und wirkt, sondern es ist jemand da, wo du weisst, du kannst auf ihn zählen. Und ich glaube, das ist mega wertvoll. Und darum ist es wichtig, im Team und in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Dass man eben jemanden hat, wenn es einem nicht so gut geht. Oder einfach Sachen kann teilen kann. Auch schöne Sachen. Sachen, die einem Freude machen. Dass man das kann teilen und jemand da ist, der jederzeit uns so dreht in dem oder sich mitfreut. Und ja, es gibt verschiedene Sachen, eben, wo immer wieder in der Bibel erwähnt wird, was wir sollen, oder warum das Gemeinschaft wichtig ist, eben zueinander ermutigen. Das steht zum Beispiel im 1. Thessaloniker 5,11. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Man kann einander anspornen. Man kann gemeinsam Lasten tragen. Helft einander, Galater 6,2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus euch aufgetragen hat. Wir können zusammen Lasten tragen. Wir können aber auch voneinander lernen. Und wir können einander auch schleifen. In der Gemeinschaft. Ich glaube, wenn wir allein unterwegs sind, also ich kenne das so, oder? So Sachen, die vielleicht gescheiter niemand sieht. So die Sachen, die manchmal schon irgendwo noch sind, aber du tust auch gegen aussen immer das Schöne und das Gute und das Tolle präsentieren. Ich glaube, das, was nicht so schön ist, kommt eher zum Zug oder kommt eher raus, wenn du in der Gemeinschaft bist. Und es spricht es dann vielleicht auch jemand an und sagt, du Christina, naja, ich weiss jetzt nicht. Vielleicht solltest du es mal anschauen oder dich konfrontieren. Und ich glaube, wenn du immer allein bist, auch allein unterwegs bist, kommt es wie weniger zum Vorschein. Und Gott kann dir dort auch weniger wie erneuern oder wie heilig schenken. Es ist zum Beispiel der Vers in den Sprüchen 27,17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Und ich glaube, das hat Wahrheit. Wir können dann gegenseitig schleifen und dass wir wie wirklich auch weiter wachsam unterwegs sind. Dass wir eben nicht einschlafen, sondern dass wir wie immer auch in dieser Nachfolge zusammen das können leben und teilen. Wie haben denn eigentlich die ersten Jünger das gelebt? Und das wollen wir jetzt zusammen anschauen, und zwar in Apostelgeschichte 2. Wird es sehr gut beschrieben, wie auch die erste Gemeinde unterwegs war oder zusammen Gemeinschaft gelebt hat. Und es geht auch weiter. Also die ganze Apostelgeschichte ist ja eigentlich, wird beschrieben, wie die Gläubigen sind zusammen unterwegs waren. Wir lesen in Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Sie hatten zusammen Gemeinschaft gehabt, sie hatten zusammen Gott angebetet, sie hatten zusammen Lehre bekommen, haben sich getroffen für Lehre. Sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen Essen geteilt, haben ein Abendmahl genommen. Und sie sind einfach zusammen unterwegs, sie haben sich in Häusern getroffen, aber sie haben sich auch im Tempel getroffen. Und später sehen wir nachher, zum Beispiel, wo Petrus ins Gefängnis kommt, sie sind eingestanden für Petrus, sie sind zusammen eingestanden füreinander. Und ich glaube, das ist die Kraft dieser Gemeinschaft, vom Team, wenn wir zusammen in Nachfolge unterwegs sind. Dass wir füreinander einstehen können, dass wir füreinander beten können, dass wir gemeinsam können lernen und anbeten können. Ich zum Beispiel, was ich in dieser Corona-Zeit sehr vermisst habe, ist zusammen Lobpreis machen. Ich kann gut allein daheim mit dem Klavier Lobpreis machen, das kann ich schon. Aber ich finde, es hat wie noch eine andere Kraft oder ist noch wie eins anders, wenn wir es gemeinsam können. Und wenn man wie zusammen da steht und zusammen den Blick auch richtet auf Jesus. Und es hat irgendwie einfach andere Kraft. Ich habe das Gefühl, es ist wie, ja, und das hat mir zum Beispiel mega gefällt. Und genau das beschreiben sie auch, dass wir das eben zusammen sollen, dass wir das auch in der Gemeinschaft sollen machen. Und ja, ich werde euch wirklich ermutigen, eben, wie sieht vielleicht ein Team bei euch aus in Nachfolge? In Team ICF haben wir sicher Celebrations, den Sonntag, wo wir zusammen Lehre haben, wo wir zusammen Lobpreis machen, wo wir Gemeinschaft haben. Und wir haben auch Small Groups, wo wir wie dann noch im engeren Rahmen eben vielleicht einander schleifen, einander herausfordern, einander ermutigen, füreinander einstehen, füreinander beten. Und ich habe wie gemerkt, ja, Gemeinschaft, oder er sieht ja einfach, wie eine Gruppe zusammenkommt und ihm nachfolgt. Das ist ja irgendwo die Kirche, das ist das zusammen unterwegs sein. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt für mich einerseits Celebration und Small Group, aber ich merke auch, dass das anders noch aussehen kann. Zum Beispiel mit Be Love, das ist für mich auch das gemeinsam unterwegs sein. Wir können auch anspornen. Wenn ich immer allein in die Bordelle müsste, würde ich glaube, die Hälfte der Zeit nicht gehen. Aber weiss, wir gehen zusammen, wir sind zusammen unterwegs, wir dienen zusammen dort auch dienen und zusammen Gott auch suchen in dem, ist es wie auch ein Team, das zusammen unterwegs ist, eine Gruppe von Gläubigen, die zusammen in Nachfolge unterwegs ist. Oder ihr Leben so mit Freundschaften. Das 1:1, wo ich wie brauche, so für wirklich noch in die Tiefe zu kommen oder Sachen auch zu sagen, wo mich vielleicht beschäftigen, die ich schwierig finde. Und ich merke, dass es für ja nicht der ganze Gemeinde oder alle, die hier zusammen sind, sondern es braucht ein 1:1. Freundschaft, wo wir zusammen unterwegs sind. Oder ich habe zum Beispiel auch Judy Zigrist, wo ich regelmässig bei ihr vorbeigehe, für Sachen auch wie Mentoring, Sachen anzuschauen. Und ich merke, hey, da braucht es vielleicht auch jemanden, der noch ein bisschen älter ist als ich, der noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, der mich in Situationen auch unterstützen kann. Und auch das ist gemeinsam Nachfolge, gemeinsame Jüngerschaft und unterwegs sein. Die Band kann langsam vorkommen. Und ich möchte euch wie herausfordern oder euch mal zu überlegen, hey, wo habe ich die Möglichkeit zur gemeinsamen Nachfolge? Habe ich die überhaupt? Habe ich irgendwo eben das Team, wo wir gemeinsam das auch erreichen wollen, das Ziel von Jesus ähnlicher werden? Du hast vielleicht Celebration, du hast vielleicht eine Small Group, vielleicht aber auch nicht. Sehnst dich vielleicht auch nach echten Freundschaften. Und ich möchte dich ermutigen, das wie auch ein bisschen zu suchen oder dich dort auch herauszufordern. Und vielleicht bist du auch da und sagst, hey, ich bin auch mega verletzt worden durch die Gemeinschaft. Und es hat irgendwie auch viel ausgelöst, als ich merke, will ich das überhaupt noch, dass so eng miteinander unterwegs sind. Weil ich merke, je enger du mit jemandem unterwegs bist, je mehr kann dich die Person auch verletzen. Also ich habe das Gefühl, die Leute, die mir näher sind, verletzen mich oft mehr, weil sie auch viel mehr wissen oder viel näher dran sind. Und wenn du so jemand bist, hey, möchte ich wie auch ermutigen, das immer wieder vor Gott zu bringen und Gott zu fragen dort um Vergebung und um Heilung. Und ich weiss, also, als ich ein Teenie war, war schon bei unserer Kirche mit einer Jugendarbeiterin sehr schwierig. Und ich habe gemerkt, ich bin sehr verletzt worden. Und ich hatte das Gefühl, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also ich glaube schon Gott, aber ist es das, also wie wirkt sich das aus? Oder braucht es die Kirche? Braucht es die Gemeinschaft? Und ich weiss noch, ich bin schon oben im Bett gelegen und gesagt, ich werde niemand mehr so nahe an mein Leben lassen, dass er mich so verletzen kann. Und ja, das etwa ein Jahr lang habe ich mir gedacht, nein, nie mehr eben irgendeine Mentorin oder irgendwie eine nahe Freundschaft, sondern einfach, dass wir es gut haben, dass wir es toll haben, aber so persönlich muss es niemand wissen. Und ja, immer wieder gesagt, Jesus, wenn es dir wirklich geht, du kannst zu mir reden, es muss nicht jemand anders zu mir reden, es muss nicht irgendjemand ein Bild für mich haben, sondern du kannst zu mir reden und ich will, dass du zu mir redest und irgendwelche prophetischen Bilder oder irgendetwas, das brauche ich nicht mehr. Sondern ich weiss, dass du zu mir kannst reden. Und ich habe Gott in dem auch mega herausgefordert. Und er hat geredet. Gott ist langsam gekommen. Manchmal in Lobpreiszeiten, manchmal am Abend allein im Bett, wo wieder Heilige Geist so stark hat gewirkt, wo er auch wirklich Heilung hat geschenkt. Und ich glaube, jetzt so eine Heilung, so das Vergeben, ist ja nicht einfach etwas, was so schnell passiert. Sondern ich habe gemerkt, das ist auch ein Prozess. Und ich bin dann, mit 20 bin ich ein Jahr auf Australien als Hillsong College gemacht, ein Jahr. Und ich weiss noch, es hat einen Frauengottesdienst gegeben, immer am Donnerstagmorgen. Und es ist dann so wie der Moment gekommen, wo ich wie jeden Donnerstagmorgen, ich weiss nicht, warum es dann immer ist aufgekommen, wie auch bewusst wieder entscheiden musste, hey, und ich will vergeben. Ich will vergeben. Und das ist nicht mit einmal gemacht. Das ist manchmal eben vielleicht ein Prozess, der mehrmals über eine gewisse Zeit auch immer wieder vergeben muss. Weil ich habe gemerkt, wenn ich nicht vergebe, dann kommt wie etwas rein in die Gemeinschaft, was so wichtig ist, für gemeinsam unterwegs zu sein. Für das ich wie in Nachfolge auch darf, das ist jetzt vielleicht ein doofes Wort, erfolgreich sein oder wie auch Freude haben in der Nachfolge von Jesus. Und ja, ich möchte euch einfach in dem ermutigen, sucht Jesus. Wo braucht ihr noch Leute? Was braucht ihr, für das ihr in diesem Team gemeinsam dürft, unterwegs in dieser Nachfolge? Wir kommen jetzt in eine neue, zweite Zeit von Worship und vielleicht habt ihr jemanden nebenan, der auch für euch beten kann. Oder sonst kommt ihr auf jemanden zu, auch auf mich, wenn ihr noch Gebet möchtet, für das spezifisch. Oder vielleicht ist es auch Zeit, einfach allein mal mit Jesus, ohne das auszumachen, wie es für euch stimmt und was ihr braucht. Du noch beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Heilige Geist, ich danke, dass du jetzt unsere Herzen einfach erfüllst und uns einfach ja, reinnimmst in deine Gegenwart. Und du siehst, dass wir hier sind, wo wir eben dir nachfolgen wollen. Hier sind, wo wir dich gerne haben. Hier sind, wo wir von dir lernen wollen. Und immer mehr wie du werden. Und ich bete, dass du uns hilfst und zeigst, wo dass wir wie noch einen Schritt tun, welche Leute das wichtig sind, aber für so unterwegs sind. Wo dass ich vielleicht noch mehr in die Celebration oder vielleicht so eine Small Group habe oder vielleicht einfach noch einen Mentor oder keine Ahnung was, was es ist. Oder vielleicht einfach die Beziehung, die ich schon habe, auch bewusster so leben. Hey, zeig uns, welches Team das für uns auch wichtig ist. Und zeig uns, wo dass wir Schritte machen können. Und ich bete vor allem, dass du uns selber fühlst und dass wir auf dich hören.